des Thema dieses Abends lautet Wachet und betet. Ich lese zunächst aus 2. Samuel 11. 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 18 zunächst. Und da das Jahr umkam zur Zeit, wann die Könige pflegen auszuziehen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und das ganze Israel, dass sie die Kinder Ammon verderbten und Rabba belagerten. David aber blieb zu Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und ging auf dem Dach des Königshauses und sah vom Dach eine Frau sich waschen. Und die Frau war sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau von Uriah, des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als er zu ihm hineinkam, schlief er bei ihr. Sie aber reinigte sich von ihrer Unreinigkeit und kehrte wieder zu ihrem Hause. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David verkündigen und sagen, bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David. Und da Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Volk und mit dem Streit wohlstehende. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasche deine Füße. Und da Uriah zu des Königs Haus hinausging, folgte ihm nach des Königs Geschenk. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, da alle Knechte seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Da man aber David ansagte, Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht über Feld hergekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda bleiben in Zelten und Joab, mein Herr, und meines Herrn Knechte liegen zu Felde. Und ich soll in mein Haus gehen, dass ich esse und trinke und bei meiner Frau lege? So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue solches nicht. David sprach zu Uriah, so bleibe auch heute hier, morgen will ich dich lassen gehen. So blieb Uriah zu Jerusalem des Tages und des anderen dazu. Und David lud ihn, dass er vor ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Aber des Abends ging er aus, dass er sich schlafen legte auf sein Lager mit seines Herrn Knechten und ging nicht hinab in sein Haus. Des Morgens schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber also in den Brief, stillet Uriah an den Streit, da er am härtesten ist, und wendet euch hinter ihm ab, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab um die Stadt lag, stillte er Uriah an den Ort, wo er wusste, dass streitbare Männer waren. Und da die Männer der Stadt herausfielen und stritten wider Joab, fielen etliche des Volkes von den Knechten Davids, und Uriah, der Hethiter, starb auch. Da sandte Joab hin und ließ David ansagen, allen Handel des Streites. Ich lese noch Vers 26 und 27. Und da Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uria tot war, trug sie Leid um ihren Eheherrn. Da sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie ward seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat gefiel dem Herrn übel, die David getan hatte.
Ich möchte diese Stunde überschreiben, wachet und betet. Heute kommt eine entscheidende Frage auf uns zu. Sind wir gerüstet, der Sünde zu begegnen? Diese Frage muss sich jeder Christ stellen. Nicht der Ungläubige, sondern das Gotteskind muss sich diese Frage stellen. Sind wir gerüstet, der Sünde zu begegnen? Wir wollen nicht über die Sünde eines anderen reden, sondern den eigenen Sünden begegnen. Wir wollen nicht erschrecken über die Herrschaft des Kommunismus oder der Kriminalität, sondern wir wollen erschrecken über die Sünde, die in unserem Herzen ist. Der Geist Gottes muss so mächtig zu uns sprechen, dass wir in die Enge getrieben werden, dass wir um Vergebung schreien lernen. Mir sagte vor Jahren, als ich mich mit dem Lebensbild des David beschäftigt habe, da sagte mir unser Wilhelm Schäfer, als er eine Stunde hörte über den David: Du, Karl, weißt du auch, dass du einmal dem David begegnen musst? Was du über ihn gesagt hast, das weiß der David. Das hat mich sehr erschreckt. Deshalb wollen wir in dieser Stunde nicht über David zu Gericht sitzen, sondern von ihm lernen. Lasset uns einen Augenblick bedenken jetzt. Die großen Gotteshöhen, die David erlebt hat, ehe er zerbrach, innerlich. Er war Hirtenknabe, von seiner Familie nicht sehr geachtet. Wie stark und kräftig er war. Er sprang über die Mauer, er tötete Löwen und zerriss einen Bären, zerschlug Kriegsvolk. Er gebrauchte meisterlich die Schleuder gegen Goliath, zum König gesalbt, Freundschaft Jonathans, Edelmut gegen seinen Verfolger Saul. Für wahr, David war ein gesegneter Mann. Wenn wir das alles zusammenzählen, diese Gottestaten im Leben des David, können wir nur sagen, ein gesegneter Mann. Und wie innig war er mit seinem Gott verbunden. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 18. Wie lieb habe ich dich, Herr. Psalm 4. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und doch wurde dieser gesegnete, gottbegnadete Mann zum Ehebrecher und Mörder. Wir müssen fragen, was ist denn los? Freunde, es gibt keinen Ort, an dem wir nicht in Versuchungen kommen können und fallen. Es gibt keinen Ort. Das müssen Gottes Kinder wissen. David war der bedeutendste Psalmsänger. David war der Träger großer Gottesverheißungen. David war der Vorplaner zum Tempelbau. Nicht zuletzt war er der Stammvater Jesu. Und doch, der Heilige Gottes, der Auserwählte, Gesalbte, von Gott bestätigte, tat einen tiefen Fall. Einen tiefen Fall. Wir haben heute Abend den Bericht einer unheimlichen Kettenreaktion des Sündigens. Nicht nur eine Sünde. Eine ganze Kettenreaktion wurde ausgelöst. Das Thema der Sündenfrage für Gläubige. Deshalb ist dieser Bericht über den Abgrund der Sünde so wichtig. Wir können ihn nicht übergehen. Satan ist darauf spezialisiert, die Sünde volkstümlich zu machen. Er wendet ein, da ist doch nichts dabei. Ist denn da was dabei? Da ist doch gar nichts dabei. Das tun doch alle. Und der Erfolg dieser Einstellung? Man hört auf, über die Sünde zu erschrecken. Das ist der erste. Das ist der erste Schritt zum Sündenfall. Da ist nichts dabei. Ist denn da was dabei? Machen doch alle. Es ist heute das große Geschwätz und Gewäsch bis hinein in die Reihen der Gläubigen. Macht doch nichts. Dann erschrickt man über die Sünde nicht mehr. Wenn zwei blutjunge Menschen zusammenziehen in ein Zimmer, ohne Aussicht auf Ehe, ohne überhaupt darüber zu reden, ist doch nichts dabei, das ist denn doch alle. Was ist denn dabei? Das Papierle in der Tasche macht's doch nichts. Merken wir, man erschrickt nicht mehr über die Sünde. Saget einmal zu einem jungen Perle, ihr sind Hurer. Was ihr dann für Antwort bekommt. Auch die Gläubigen können fallen. Wir betrachten zuerst als ersten Punkt des Davids schwache Stunde. Zweitens, die Sünde macht ihn zum Mörder. Drittens, alles kommt an den Tag. Zuerst ist Davids schwache Stunde. David war ein siegreicher Held und Kämpfer und er hat viele Feinde seines Volkes überwunden. Feinde von außen, Feinde ringsum. Immer blieb David Sieger. Nur einen Feind hat er aus dem Auge gelassen. Den inneren Feind. Erstes Mose 4, Vers 7. Erstes Buch Mose. Kapitel 4.
Ist nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Bist du aber nicht fromm, so ruht die Sünde vor der Tür. Nach dir hat sie Verlangen, du aber herrschest über sie.
So. Die in uns wohnende Sünde, sie ruht vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Sie möchte einziehen in dein Herz. Hiob 15, Vers 15 und 16, das Büchlein hier, vor den Psalmen.
Siehe, unter seinen Heiligen ist keiner ohne Tadel, und die Himmel sind nicht rein von ihm. Wie viel weniger ein Mensch, der ein Grill und Schnee,
So. Siehe, unter seinen Heiligen, wir haben recht gelesen, unter seinen Heiligen ist keiner. Unter den Frommen ist keiner. Ohne Tadel. Das sieht oft seltsam aus. Und da kommen ein paar oberflächliche Menschen und sagen, die sind auch nicht besser wie die anderen. Da sieht man's. Die verlangen eine sinnlose Gemeinschaft, die es gar nicht gibt. Die gibt's gar nicht. Und da könnt ihr sämtliche Gemeinschaften abklappern. Biblisch ist, dass kein Heiliger ohne Tadel ist. Wir wollen das ruhig eingestehen. Ja, wir sind auch nicht besser. Aber wir möchten von unserer Sünde erlöst werden. Das möchten wir. Nein, wir sind nicht sinnlos. Aber wir möchten befreit werden von der Sünde. Auch der Gläubige steht in der Gefahr des Sündenfalls. Das war das Ei, das der Teufel ins Nest legte bei dem David. Damit ihrer viele dazugelegt werden, das eine Ei bleibt nicht allein. In einer Gefängniszelle, da entdeckte man, nachdem man einen Schwerverbrecher dort eingesperrt hatte, da entdeckte man in die Wand gekratzt eine Leiter. Eine Leiter mit 5 Sprossen und an jeder Sprosse war ein Wort eingekratzt. an der untersten Sprosse stand Ungehorsam. An der zweiten Sprosse Müßiggang. An der letzten Sprosse Mord. David hat das erfahren. Schiller sagt, es ist der Fluch der bösen Tat, dass sie Vorzeugen Böses muss gebären. Vorzeugend. Ein Zeichen dafür, dass die Sünde sich nie zufrieden gibt mit dem kleinen Finger. Nie. Die Sünde will uns ganz, ganz. Ich möchte einfach ein paar Schritte nennen zu unserer Erklärung für uns. Erster Schritt. War der Ungehorsam im Leben des David gegen das von Gott gegebene Königsgesetz? Wir müssen da aufschlagen, 5. Mose 17, 17. 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 17.
Er soll auch nicht viele Weiber nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde, und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln.
So, das ist das Königsgesetz von Vers 14 ab. Und da heißt es im 17. Vers, er soll auch nicht viele Weiber nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde. Königsgesetz. Tragisch, wenn Gesetzgeber das Gesetz übertreten. Das ist bei David geschehen. Dort hat es angefangen. Warum tut er denn das? Warum denn? Der David. Weil er dem Zeitgeist seiner Zeit zum Opfer gefallen ist. Der Zeitgeist ist ein ganz gefährlicher Versucher. Dem ist David zum Opfer gefallen. 2. Samuel 5, Vers 13. Lesen wir einmal den Vers. 2. Samuel 5, Vers 13.
Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren.
So. David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen. David. Wo bleibt das Königsgesetz? Das, was David tat, war an den orientalischen Königshöfen gang und gäbe. Ein König durfte sich das leisten. Niemand war befugt, ihn darüber zur Rechenschaft zu ziehen. Kein Mensch hatte das Recht, ihn zu tadeln. Zeitgeist. 20 Jahre bevor er Bathseba sah, hatte er die Saat fleischlicher Begierden gesät. Wenn die Wurzel der Lieblingssünde nicht herausgetan ist im Leben der Gläubigen, 20 Jahre vorher schon, merken wir, die Sünde schlummert und die Sünde wacht auf und die Sünde wächst. Und die Sünde drängt. der erste Schritt. Daraus wurde für ihn, den Gottgeweihten, der Sündenfall. Liebe Geschwister, der Zeitgeist bringt die Gotteskinder zu Fall. Zeitgeist. Der bringt die Gläubigen zu Fall. Wir sollten sehr wachsam sein über den Zeitgeist. Zweiter Schritt. In einer trägen und müden Stimmung, in einem Augenblick, als er sich gehen ließ, ohne Aufgabe und allein, da kam, um mit den Worten Nathans nachher zu reden, ein Gast zu David. Ein Gast. Und diesem Gast hat er alles dran gegeben. Und der Gast war ein Gedanke. Es war der Gast. Der kam zu David. Untätig, bequem, vergisst seine Verantwortung als Heerführer, die Last und Gefahr im Krieg überlässt er Joab, während er sonst immer an der Spitze stand, Müßiggang ist stimulant zur Sünde. Ich weiß nicht, ist es uns aufgefallen, um den Abend stand David auf von seinem Bett. Im Abend ist er aufgestanden vom Bett. Bezeichnend. Ist bezeichnend. Er fiel dem Nichtstun zum Opfer. Man möchte sagen, David, was liegst du darum? Der Uriah hatte mehr Pflichtbewusstsein. Mit seinem Urlaub. Und meine Brüder und die Mitsoldaten, die stehen draußen im Feld. Und ich Soldat. Stimulant zur Sünde. Arbeit und Pflicht sind Bewahrung große Bewahrung. Der dritte Schritt, ausgekehrt und flatterhaft, lässt er seine Augen spazieren gehen. Da kam der Tag, da sprang ihm die Sünde in die Augen, durch die Augen ins Herz. Ich stelle fest, dass die Schrift die ganze Schuld David aufbürdet. Sie zieht Bathseba überhaupt nicht hinein in die Schuldgeschichte. Von Bathseba war keine Rede, dass sie schuld gewesen wäre. Keine. David allein. Ganz allein. In wenigen Augenblicken hatte dieser große Mann sein Wesen verdunkelt. sein Gotteswesen verdunkelt, sein Königreich in Gefahr gebracht, den Namen seines Gottes entehrt. Und das alles, weil ein Gast kam, weil ein Gedanke kam. Der Prophet Nathan redet nachher zu David von dem Gast, der gekommen ist. Dieser Gast, dem er nachgegeben hat, ausgekehrt. Wisst ihr, die lahmlichen Zeiten, in unserem Glaubensleben lahmliche Zeiten, wo man sagen möchte, oh Lole, in deinem Glaubensleben, ein lahmes Gebetsleben, ein lahmes Glaubensleben, lahm zum Wort Gottes zu gehen. Die Sünde kommt in die Augen. Durch die Augen ins Herz, durch das Herz in die Hand. Und da lässt er seines Gottes Hand los und fiel in die Hände der Sünde. Weil David seine Augen nicht in Zucht hielt. Wenn wir einmal den Johannes fragen, Johannes, im ersten Johannesbrief. Fragen Johannes, was ist denn eigentlich Welt? Wenn du sagst, hab nicht lieb die Welt, Johannes, was ist denn eigentlich Welt? Das musst du näher sagen. Welt ist doch nicht die Schöpfung. Das ist doch nicht Welt. Sondern Welt ist was Widergöttliches. Da ist, das ist Welt. Also Johannes, was ist denn eigentlich Welt, wenn du sagst, hab nicht lieb die Welt? Heißt das, wir sollen die Schöpfung nicht lieb haben? So kann es nicht heißen. Dann sagt uns der Johannes, der Augenlust und des Fleischeslust und hoffärtiges Wesen, ist Welt. Ist Welt. Augelust. Hoffärtiges Wesen. Ist Welt. Also können wir sagen, der gottgeweihte David ist in die Welt zurückgefallen. Augelust, Fleischeslust. Dazu kommt noch hoffärtiges Wesen. Hoffärtig, der Stolz. Einfallstor des Teufels. Jakobus 1, Vers 15. Jakobusbrief aufschlagen, bitte. Jakobus Kapitel 1, Vers 15.
Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod.
So, sein Werdegang. Wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie. So entstand der Ehebruch. Vierter Schritt. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, konnte Gott den David durch seinen Geist nicht warnen? Hat da der Geist Gottes nicht geredet? Offenbar nicht. Offenbar war sein Gebetsleben nicht in Ordnung bei dem David. Oder war die Verbindung nach oben abgebrochen? keine Beziehung mehr zwischen dem David und seinem Gott. Kennen wir die Zeit, wo die Verbindung abgebrochen ist? Ist das größte Unglück für ein Gotteskind, wenn die Verbindung nach oben abgebrochen ist? Ist ein Unglück? Wir sollten Tag und Nacht weinen darum, wenn wir spüren, meine Verbindung ist nicht da mit meinem Herrn und Heiland. War die Alarmanlage seines Gewissens gestört? Wie die Sünde im Denken und im Begriff Verwirrung anrichtet, das zeigt folgendes Beispiel vom Zeitgeist. Ein 35-jähriges Fräulein bittet Pfarrer Busch, Wilhelm Busch, ihr zu helfen. Wilhelm Busch sagt diesem Fräulein gerne, um was handelt es sich? Ich helfe Ihnen gerne. Und da erzählte sie, ich habe mich von einem Arzt behandeln lassen. Wir verstanden uns sehr gut und es wurde daraus ein Liebesverhältnis mit meinem Arzt. Wilhelm Busch sagt, ja und? Und was soll ich da helfen? Ja, sehen Sie, Herr Pastor, nun ist die Frau des Arztes sehr, sehr böse und eifersüchtig auf mich. Können Sie nicht mal reden mit dieser Frau, dass sie nicht mehr so böse auf mich ist? Haben wir kapiert? Ist der Zeitgeist, da ist doch nichts dabei. Die braucht doch nicht so böse sein und so eifersüchtig sein. Wilhelm Busch sagt, mir will der Verstand stillstehen. Fräulein, habe ich richtig verstanden, Sie haben ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann? Ja, ganz richtig, Herr Pastor. Nun soll ich als Pfarrer der Frau, die Höllenqualen durchsteht, gut zureden. Wissen Sie, dass das Sünde ist? Schreit ihr Pastor Busch ins Gesicht. Da flötet sie mit frommem Augenaufschlag wie ein Filmengel. Oh nein! Herr Pastor, das ist doch nicht Sünde, das ist doch Liebe. Liebe kann doch nicht Sünde sein. Freunde, Zeitgeist, das ist der Zeitgeist, das ist der Zeitgeist. Doch nichts dabei. Da sagt Wilhelm Busch, es war mir, als sähe ich durch ein kleines Loch in der Hecke einen weiten Platz. Das sehen wir auch. So richtet die Sünde Verwirrung an, wenn man die Gebote Gottes abgesetzt hat. Mit den Worten, da ist nichts dabei, das ist überholt. In einer solchen Verwirrung war David, er bricht die Ehe. Zweitens, die Sünde macht zum Mörder. Die Verwirrung nahm zu, das ist die Frucht der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären. Das Böse vermehrt sich unheimlich und schnell. die laute Stimme oder Gewissensstimme wird unterdrückt. Die Angst, entdeckt zu werden, nimmt zu. Es war ein Fall, über den die Himmel weinte und die Hölle lachte. Da wurde aus dem König von Zion, aus dem Harfenschläger von Salem, aus dem Freund Gottes ein Mörder und Ehebrecher. Hören wir nicht im Geist das Gelächter aus der Hölle. O David, wie tief konntest du fallen? Merkt euch, ihr jungen und alten Christen, an den Tage, da wir die Hand Gottes loslassen, packen uns sofort die Hände der Sünde, die unser Leben belastet. Es berichtet ein Christ, der lange Jahre schon im Glauben stand. Vor einiger Zeit, nach einer Krankheit, kam ich zur Einsicht meines Elendes und meiner inneren Leere. Legt das Lügenwort einmal, sei keinmal. Probieren darf man alles, das ist eine faustige Lüge. Die Sünde gleicht einer Zwangsjacke, die man nicht an- und ausziehen kann, wie man will. Wer drin ist, der ist drin. Pastor Modersohn erzählt, ich besuchte einmal einen jungen Mann im Zuchthaus, der zum Tod verurteilt war. Als ich in seine Zelle gelassen wurde, fand ich einen Menschen mit 19 Jahren und schon ein Mörder. Er nannte die Stadt, wo er her war. Ich kannte den dortigen Pfarrer und ich fragte den Gefangenen, kennen Sie ihn auch? Ja, sagte er, der hat mich konfirmiert. Er sagte uns, man müsse sich bekehren. Ich habe alles gewusst. Ja, wie sind Sie denn dann auf diese Bahn des Verderbens gekommen? Fragt Modersohn. Da sagt er, die Kameraden. Und dann zitterte seine Stimme. Die Kameraden. Modersohn sagte, nachher ging ich zu seinen Kameraden. Sein Kamerad, der auch zum Tod verurteilt war. Ich frage ihn, wie sind Sie denn auf die abschüssige Bahn gekommen? Da sagt der junge Mann, die Bücher, die schlechten Bücher. Merken wir klein, unscheinbar beginnt die Sünde, um dann in die Tiefe zu ziehen. Die Sünde ist ein See mit Schlingpflanzen, die uns in die Tiefe ziehen. Die Sünde ist ein Räuber, der ausraubt. Die Sünde ist ein Blendwerk, das uns den klaren Blick trübt. Die Sünde ist ein Fliegenfänger. Die Sünde ist ein Feuer, an dem man die Glaubensflügel verbrennt. Die Sünde ist eine Schlange, deren Gift alles vergiftet. Zuerst lähmt uns die Sünde und dann tötet die Sünde. Deshalb sagt der Herr Jesus auch, der Teufel sei ein Lügner und ein Mörder. Das geht ineinander. Oh, wie herb ist der Kummer, den der Mensch sich selber macht, wenn er wachend und im Schlummer ist umstellt von finsterer Macht, wenn er Tag und Nacht muss träumen, nur von Elend, Jammer, Not, kann in ihm kein Leben keimen, sondern es bleibt alles tot. Mein dritter Punkt, alles kommt an den Tag. Wie befriedigt mag David gewesen sein? Die Gefahr war beseitigt, kein Mensch wusste etwas von seiner Tat. Fast ein Jahr lang war alles in Ordnung. 2. Samuel 12. Wir wollen weiterlesen. Und der Herr sandte Nathan zu David. Der Herr. Da der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, ein Reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts, denn ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß ward bei ihm und bei seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Da aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, merken wir, der Gast, schonte er zu nehmen von seinen Schafen und Rindern, dass er dem Gast etwas zurichtete, der zu ihm gekommen war, und nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es zu dem Mann, der zu ihm gekommen war. Da ergrimmte David mit großem Zorn wieder den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vielfältig bezahlen, darum, dass er solches getan und nicht geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt, lieber Israel, und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Weiber in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du solches Übel vor seinen Augen tatest? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Sein Weib hast du dir zum Weib genommen. Ihn aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder Ammon. Alles kommt an den Tag. David war noch wie nach wie vor der kluge, der geehrte, der fromme König. Und eines Tages, da schritt ein Mann im schlichten, härenen Gewand mit ernstem Gesicht in das Schloss. Geht durch die Schlosswachen. Schiebt alles beiseite und steht vor dem König. Du bist der Mann. Ohne Umschweif. König David, in deinem Königreich passieren noch Dinge. Ungerechtigkeiten, Himmelschreiende. David, wie denkst du über diesen Fall? Und dann spricht David in hellem Zorn, sich selber das Todesurteil. Selber? Der Mann, der das getan hat, muss des Todes sterben. Ich kann mir denken, dass der Prophet ihn durchdringend angeschaut hat. Du bist der Mann. Der Herr lässt dir sagen, ich habe dich gesalbt zum König gemacht, ich habe dich errettet von der Hand Sauls, Unglück will ich über dich bringen und das Schwert. Womit man sündigt, wird man bestraft. David wollte verheimlichen, so sagt er es in Psalm 32. Aber vor Gott ist alles aufgedeckt, nichts zu verheimlichen. Der Herr möge es uns schenken, dass wir an diesem Abend noch eine halbe Stunde in die Stille gehen. Und dass wir dann bitten, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht herein. Gut, dass alles hier schon an den Tag kam. David hat sich selber das Todesurteil gesprochen. Wer das getan hat, ist ein Mann des Todes. David, du bist der Todeskandidat. Vor Jahren sah ich ein Bild, das mich tief ergriffen hat. Ich glaube, es war im Sonntagsblatt. Auf der Vorderseite, da liegt der David auf den Knien. Sein Thron steht leer, seine Krone neben ihm auf dem Boden, sein Purpurmantel und sein Zepter auf die Seite geschoben. So liegt er schmerzzerwühlt. Ich habe gesündigt. Liebe Freunde, das ist unsere Stellung. Entdecke alles und verzehre. Wir wollen beten. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Und weil das so ist, Herr, gerade deshalb kommen wir zu dir. Wir fliehen nicht vor dir, Herr, sondern wir liegen vor dir mit unserem Gebet um Gnade und Barmherzigkeit. Und wir wissen es, lieber himmlischer Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus ist deine Gnade da für uns. Was David noch nicht wusste, das wissen wir, dass deine Gnade mächtiger ist als unsere Schuld. Und deshalb danken wir dir, Herr, dass wir jetzt leben dürfen, jetzt vor dir stehen können. Und jetzt ist deine Gnade noch mächtig. Amen.